Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Ansteckend wie die Schweinegrippe, todbringend wie die Vogelgrippe. Das neue Supervirus, das in einem Labor in Rotterdam geschaffen wurde. Es wurde zu Forschungszwecken entwickelt, doch sollte es jemals freikommen, könnte es Millionen Menschen töten. Es wird deshalb auch Killer-Virus genannt. Die Veröffentlichung des Bauplans des Virus wurde Ende letztes Jahres gestoppt, die Forschung dazu sistiert. Experten der Weltgesundheitsorganisation WHO diskutieren morgen und übermorgen in Genf. Im Ausblick auf diese Konferenz ist Christian Griot Gast im Tagesgespräch. Er ist Direktor des IFI, des Eidgenössischen Instituts für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe. Die Fragen stellt Urs Sigrist.
Das Tagesgespräch.
Christian Griot, Supervirus, Killervirus, wie sagen Sie?
Ja, also der Ausdruck Killervirus, das tönt immer so dramatisch. Es tönt nach Unheil, nach Tod bringen, aber wenn man es mal ein bisschen genauer geht, analysieren, ist es vielleicht nicht ein Killervirus oder ein Virus, das Unheil bringt, sondern auch etwas, das nützlich ist für die öffentliche Gesundheit, für uns alle, für die Wissenschaft.
Über die Aspekte reden wir sicher noch. Die letzte grosse tödliche Grippe, spanische Grippe ist das gewesen, schon eine Weile her, fast 100 Jahre, 1918. Die hat 25 Millionen Tote gegeben. Also nur Panik ist es nicht. Killer-Viren gibt es tatsächlich.
Also wenn man sich jetzt nur auf Grippe beschränken oder Grippe anschauen, ist das Grippevirus tatsächlich beim Tier wie auch beim Mensch etwas, das dramatische Auswirkungen kann haben, je nachdem, wie das Virus zusammengesetzt ist. Gott sei Dank ist keine grosse Pandemie in den letzten paar Jahren durch die Welt durchgegangen, aber das kann sich natürlich wieder ändern.
Also Pandemie, das wäre dann der schlimmste Fall, dass tödliche Krankheit mit einer ansteckenden, untödlichen Krankheit zusammenfällt. Und genau das, habe ich gelesen, sei ja in dem Fall passiert, mindestens auf dem Papier, im Labor. Wir haben nämlich ein tödliches Virus mit einem tödlich ansteckendes Virus verwandelt.
Also was man gemacht hat in dem Labor in Rotterdam, man hat das Virus künstlich verändert und man hat das Virus ins Tier da. Ein gutes Tiermodell für Influenzaviren ist das Frettchen. Und man hat dann in dem Frettchen gesehen, dass das Virus relativ rasch von Tier zu Tier übertragbar ist.
Also die Frettchen, das sind eine Art Iltis oder so kleinere Tiere, die man in der Forschung, in dieser Grippenforschung einfach ganz speziell braucht.
Genau, genau.
Und man hat was dann genau gemacht in dem Labor?
Also speziell ist an der ganzen Geschichte, dass wir ja eigentlich gar noch nicht genau wissen, was genau gemacht worden ist in dem Labor. Es ist eine Arbeit dann eingereicht worden zu einer wissenschaftlichen Zeitung. Und die wissenschaftliche Zeitung hat dann die Arbeit zurückgehalten, weil man eben Befürchtungen gehabt hat, dass Unfug in Anführungszeichen getrieben werden mit dem Virus.
Also Unfug, was heisst das beispielsweise?
Es ist in erster Linie so ein bisschen die Idee aufgekommen oder Gefahr aufgekommen oder hinterfragt worden, ob das Virus auch für bioterroristische Zwecke gebraucht werden können. Für mich persönlich ist es so ein bisschen der Bioterror-Aspekt von der ganzen Arbeit im Moment sicher ein Nebenschauplatz, sondern wir müssen uns auf die Wissenschaft und aber auch auf die öffentliche Gesundheit konzentrieren.
Es gibt aber Aussagen, und ich will nochmal auf Bedrohungssituation zu reden kommen. Es gibt auch eine Aussage, im Vergleich dazu sagt ein Forscher, Anthrax-Bakterien keine Angst. Im Vergleich zu dem Supervirus, ist denn das aus der Luft gegriffen?
Ja, bei Anthrax ist es vielleicht so, dass der Anthrax unter anderem auch mit Antibiotika behandelt werden kann. Der Anthrax kann als Terrormittel gebraucht werden, das haben wir ja auch schon gesehen. Ich persönlich glaube, dass jetzt das Influenza-Virus nicht unbedingt so ein geeignetes terroristisches Virus ist, wie zum Teil eben dargestellt wird.
Das Virus, haben ein paar Forscher auch gesagt, die Forschergemeinde ist ja gespalten. Haben ein paar Forscher auch gemeint, das hätte man eigentlich gar nie dürfen erschaffen. So weit würden Sie in dem Fall nicht gehen?
Nein, sicher nicht. Wenn man jetzt, wie Sie gesagt haben, oder die Pandemie anschaut, auch die Möglichkeit vom Grippevirus, die sich immer wieder verändern kann, was sich mutieren kann. Da ist eine ständige Gefahr da, dass so ein Virus, also ein neues Grippevirus kann entstehen. Und ich denke, wir wissen nach wie vor wenig über, wie kann man es denn schlussendlich bekämpfen. Ich denke vor allem an die Impfstoffe. Ich denke aber auch an diagnostische Mittel.
Das sind sicher Zwecke, wo man es dann könnte anwenden. Da können wir auch noch drauf drücken. Ich möchte noch bei der Bedrohung noch einen Moment bleiben. Haben Sie denn den Eindruck, das ist Panikmache? Also wenn man jetzt von Killer-Virus redet oder eben von Supervirus, ist denn das Panikmache? Ist das Zuspitzung von den Medien, die Sie unzulässig finden? Was ist das für Sie?
Also für die Medien ist natürlich alles, was so ein bisschen unheimlich ist, wo man vielleicht auch nicht genau weiss, wie es rauskommt oder was gemacht worden ist, das ist natürlich immer eine gute Story wert, oder? Und wenn man jetzt denkt, die Arbeit, die ist im September am wissenschaftlichen Kongress bereits vorgestellt worden, da ist überhaupt nichts passiert in den Medien, und dann irgendwann im November haben die Medien das aufgenommen und hat es thematisiert, und jetzt ist wieder eine Pause gewesen für ein paar Wochen, und jetzt kommt es einfach wieder plötzlich.
Gut, es ist auch sistiert Forschung, und es findet erst jetzt wieder ein Treffen dazu statt, darum hat das natürlich ein bisschen geruht. Würden Sie dann einen Vorwurf machen, da wird zu viel mit Panik argumentiert?
Also es wird vielleicht schon zu viel mit Panik argumentiert, aber grundsätzlich finde ich, dass man darüber redet, das finde ich wichtig. Ich finde es wichtig, dass man von Seiten der Forschungsgemeinschaft darüber redet. Ich finde es wichtig, dass man von Seiten der öffentlichen Gesundheit, also auch BAG darüber redet. Ich finde es auch wichtig, dass man die WHO darüber redet. Die Europäische Gesundheitsbehörde in Stockholm, die haben das Grundsatzpapier verfasst, damit man auch dort darüber redet. Und man müsste auch in der Schweiz noch die Debatte, grundsätzlich die Debatte über die Konstruktion von so gefährlichen, Anführungszeichen, Viren, müssen wir unbedingt noch führen.
Das machen wir jetzt da mindestens ansatzweise. Mhm. Gehört es dann nicht aber auch zu Ihrem Job als Direktor vom Institut für Viruskrankheiten, eine gewisse Beruhigung hineinzubringen?
Ja, nein, ich probiere es natürlich nicht einfach zu beruhigen, sondern ich probiere es immer sachlich anzuschauen. Immer im Umgang mit Medien, von allen Facetten, versuche ich das einfach sachlich, nüchtern anzuschauen, ohne etwas aufzustilisieren, ohne Angst überzubringen. Ich mag mich erinnern an mal eine Schlagzeile von einer Schweizer Zeitung. Zur Seite von Vogelgrippe 250'000 Killerenten auf dem Weg in die Schweiz. Das Publikum kann mit so einer Aussage relativ wenig anfangen.
Die Killerrente haben Sie dann eben auch gefunden, das ist ein bisschen Panik.
Ja, aber nicht 250'000, sondern nur 65.
Gut, wir haben vorher schon mal einen kurzen Blick gemacht. Ich will das noch ein bisschen genauer machen. Schauen wir uns das Virus mal an. Ursprünglich ist ja das ein Vogelgrippe-Virus H5N1 gewesen. Was hat man jetzt mit dem Virus in dem Labor in Rotterdam gemacht?
Das ist ja eben vielleicht gerade ein bisschen das Problem, oder? Wenn Sie mich fragen, was hat man gemacht, dann kann ich Ihnen keine Details geben wie die Publikation. Die Arbeit ist gar noch nicht
veröffentlicht. Aber so grosser Motto wissen Sie es schon.
Aber grosser Motto, das, was am Kongress hier im September, wo ich selber nicht dabei war, präsentiert worden ist, man hat das Virus künstlich verändert und hat nachher dann das Virus ins Frettchen da und hat gesehen, dass es dann relativ einfach von Tier zu Tier übertragbar ist, von Frettchen zu Frettchen. Und wie das Frettchen so ein gutes Modell ist für auch Grippe beim Mensch, kann man natürlich schlussfolgerig ziehen, dass ein paar wenige Veränderungen von dem Virus ein übertragbar von Mensch zu Mensch auch viel einfacher macht. Und im Moment ist ja das der Grund, weshalb also man nicht mehr H5N1 tote Leute weltweit finden, weil die Übertragung von Mensch zu Mensch ist nach wie vor nicht möglich.
Genau, darum ist ja die Vogelgrippe sozusagen bis jetzt glimpflich abgelaufen. Aber wenn ich das zusammenfasse, ist das entstanden, ist also nicht irgendwie ein H7N9-Virus, sondern das ist das gleiche H5N1-Virus, aber es ist ansteckend und möglicherweise über die Luft übertragbar.
Genau. Und das hat man künstlich erzeugt. Die Mutationen, das sind ein paar wenige Mutationen, das hat man künstlich erzeugt. Und logischerweise, der Forscher, also die renommierte Gruppe in Rotterdam, die reichen das natürlich zur Publikation ein. Und beim Journal, das eingereicht worden ist, hat man nachher dann wie eine Alarmglocke gezogen und gesagt, Achtung, das könnte man eben vielleicht für bioterroristische Zwecke brauchen. Und darum ist die ganze Diskussion eigentlich lanciert
worden. Aber gut, die Alarmglocke hat man natürlich gezogen, weil das Frettchen, eben die kleinen Iltis, die man da damit forscht, oder Iltis-artige Tiere, die man da damit forscht, weil die dort eben auch gestorben sind. Und zwar im grossen Mass. Also die Letalität, die Tödlichkeit ist sehr, sehr hoch gewesen. Und darum haben die Alarmglocken angefangen zu läuten.
Also die Alarmglocken sind dann vor allem eben auf Bioterror gezogen worden. Respektive auch so ein bisschen die Frage, ja, könnte denn überhaupt eine Person, die mit dem Virus arbeitet, könnte angesteckt werden? Und die zweite Frage ist, könnte denn so eine Person auch das Virus austragen und so eine total neue Pandemie in Gang setzen?
Bleiben wir noch ein bisschen bei den Fakten sozusagen. Ist denn das eine besonders schwierige Laborarbeit, die man da gemacht hat, oder ist das eine normale Forschungsarbeit, die da zu Rotterdam betrieben worden ist?
Also das Institut in Rotterdam ist ein sehr renommiertes Institut. Man muss sich vorstellen, da sind vielleicht 40, 50 Leute, die nur an diesem Thema arbeiten. Das ist an der medizinischen Fakultät in Rotterdam. Das heisst, es braucht eine sehr gute Infrastruktur, es braucht sehr viel Know-how, um überhaupt so etwas zu machen. Also wie irgendein Feldwald- und Wiesenlabor könnte so etwas unmöglich produzieren.
Man schafft dort in der Biosicherheitsstufe 4. Das ist, glaube ich, die höchste Stufe, oder?
Das ist die höchste Stufe. Da hat man auch besondere Massnahmen oder gesonderte Massnahmen für den Schutz vom Mensch eingerichtet, damit eben eine Ansteckung mit dem Virus kann vermieden werden.
Das ist ein Hochsicherheitslabor, das dort drin geschafft wird. Das ist, ich habe es gelesen, mit Schliessen, wenn man reingeht. Das ist mit Notstrom, mit Abluftfilter, mit Unterdruck, dass nichts rausgehen kann. Das klingt schon nach sehr hohem Sicherheitsstandard.
Ja, das sind die höchsten Sicherheitsstandards. Da gibt es auch weltweit nicht so viele Labore, die wirklich die echte Stufe 4 haben. In der Schweiz haben wir eigentlich ein Labor, das vergleichbar ist. Das ist nicht unbedingt das in Mittelhäusern, sondern das ist das Labor in Spiez.
Also nicht Ihr Labor?
Ja, nicht unser Labor, sondern das Labor in Spiez. Wir fahren auch Biosicherheit Stufe 4, aber die ist ein bisschen anders gelagert als die in Spiez.
Das heisst, die Gefahr, dass etwas könnte passieren, rauskommen, dass beispielsweise sich jemand ansteckt in Rotterdam, in dem Labor mit dem Virus, und der dann rausträgt, das, würden Sie sagen, ist gering, die Wahrscheinlichkeit?
Also die Wahrscheinlichkeit ist gering, ich muss aber auch sagen, die Wahrscheinlichkeit ist nicht null. Überall dort, wo geschafft wird mit solchen Viren, kann es natürlich zu einer unabsichtlichen oder Infektion oder Ansteckung kommen. Aber es gibt dann nachgelagerte weitere Massnahmen, um eben weiteres zu verhindern, also so eine Person das Virus in die Natur rausschleppt.
Oder dass der Unterdruck beispielsweise nicht funktioniert, dass etwas nach Hause kommt, das ist auch möglich, denkbar.
Ja, das denke ich schon auch, aber wenn man es jetzt einfach von der technischen Anlage anschaut, dort hat man so viele verschiedene Mechanismen eingebaut, dass das Versagen von der Technik sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Ich schaue immer den Menschen, auch bei uns im Labor, der Mensch so ein bisschen als schwächste Glied an. Und da muss man entgegenwirken, oder? Mit Massnahmen wie Ausbildung, wie Überwachung zum Teil, wie Training, was sehr wichtig ist, damit eben wirklich kein Fehler passiert.
Eben, der Mensch als der schwache Faktor, das kennen wir auch im Zusammenhang mit den Bankdaten, Computersicherheit und all diesen Sachen. Ihr Kollege vom Labor in Spiez hat gesagt, es könne auch sein, dass ein unauffälliger Forscher mal will auffällig werden und dass so etwas rausgetragen werde.
Ja, das ist sicher etwas, was man nicht unbedingt verhindern kann. Allerdings bei der Anstellung, und das gilt auch bei uns, das gilt eigentlich bei allen Laboren, da tut man natürlich schon nicht einfach Leute anstellen, die potenziell, mindestens auf dem Papier, potenziell gefährlich sein können. Also man tut da schon intensiv drauf schauen. Aber klar, wenn jemand will, dann kann man natürlich.
Und das haben bei dieser Forschung an dem Virus, dass man eben sehr, sehr, möglicherweise sehr, sehr ansteckende und tödliche Virus gezüchtet hat. Wenn einem da das Wort Zauberlehrling in den Sinn kommt, was sagen Sie dem?
Zauberlehrling hat für mich so einen Ausdruck wie, man probiert einmal und nach dem tausendsten Mal ist es einem gelungen. Also so hat man es sicher nicht gemacht, sondern man hat eine ganz klare Laborablaufstrategie gehabt, wie man das Virus möchte verändern. Und klar, es braucht dann auch ein bisschen Glück, oder, von Seiten von Forschern, dass es dann wirklich auch gelingt und dass das Virus sich dann auch entsprechend verhalten in diesem Tierversuch.
Was ist denn das Ziel von dem Versuch, den man jetzt da im Labor zu Rotterdam gemacht hat? Ist es einfach eine bessere Impfung, die man erreichen will? Ist es einfach, dass man sehen will, wie sich möglicherweise eine so eine Übertragung könnte auch in der Natur ereignen? Was ist es?
Also muss vielleicht hier noch anfügen, dass H5N1-Virus, das ist nicht in der Natur einfach vom Tisch. Oder? Wir haben intensiv in Europa 2006, 2007, 2008 und zum Teil 2009 das Virus gefunden. Man hat es in der Wildvogelpopulation gefunden, man hat es in der Nutztierpopulation gefunden. In der Schweiz ist man glücklicherweise glimpflich davon gekommen. Aber das Virus ist nicht einfach vom Tisch.
Also Zahlen oder, sind dazu, die sind dramatisch oder drastisch. Es gibt 600 Fälle von Ansteckungen und 300 davon sind tödlich gewesen. Das ist eine grosse Gefahr.
Ja. Also das sind jetzt einfach Zahlen beim Menschen. Wenn man solche Zahlen noch beim Tier anschaut, da geht man davon aus, dass bis zu 300 Millionen Tiere schon nur wegen dem Virus haben müssen getötet werden. Und wenn man so ein bisschen auf der Landkarte schaut, Indien nach wie vor Fälle beim Tier und beim Mensch, Ägypten Fälle beim Tier und beim Mensch, im ganzen asiatischen Raum immer wieder neue Fälle. Also das Virus ist nicht vom Tisch. Und darum, denke ich, ist jede Forschung, jede neue Erkenntnis über das Virus ist wertvoll. Das kann wertvoll sein für die Impfstoffherstellung, das kann wertvoll sein für das Grundverständnis, wieso sich das Virus bis jetzt noch nicht von Mensch zu Mensch übertragen hat. Es kann wertvoll sein für Diagnostik. Also ganz verschiedene Aspekte von dem Virus sind immer noch unbekannt. Und da denke ich, ist jeder Erkenntnisgewinn ist sehr wichtig.
Und dafür würden Sie eben in Kauf nehmen, dass man möglicherweise ein Supervirus, ich brauche jetzt das Wort Killervirus nicht, möglicherweise ein Supervirus gebaut hat, bastelt hat.
Ja, auf alle Fälle. Und wenn man die richtigen Schlussfolgerungen dann auch zieht, oder? Und das denke ich wichtig, die Schlussfolgerungen von diesen Arbeiten sind ja schon eine andere Gruppe, die etwas Ähnliches gemacht hat in Amerika, und die richtigen Schlussfolgerungen zieht, dann ist es tatsächlich relevant für die Forschungsgemeinschaft. Aber auch für eben Impfstoffhersteller und für andere.
Tatsache ist, dass die Forschungsgruppe die Arbeit jetzt sistiert hat für 60 Tage. Das ist ein drastischer Einschnitt, den man da gemacht hat. 60 Tage haben die gesagt, jetzt warten wir mal ab. Was sind überhaupt Standards? Wie tun wir die Frage wegen dem Killervirus beantworten? Das ist ein drastischer Einschnitt, den man da gemacht hat.
Ja, wenn man, ich selber habe 15 Jahre in der Grundlagenforschung geschafft, jeden Tag, wo man dann nicht kann im Labor sein kann, das ist natürlich, ja, das macht weh, das ist so. Ich kann mir aber vorstellen, dass jetzt Gruppen in Rotterdam auch noch andere Sachen machen kann in diesen 60 Tagen. Aber grundsätzlich ist es vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, dass man gesagt hat, und zwar gilt das für alle Labore, die mit Grippeviren arbeiten, dass man sagt, okay, jetzt machen wir mal eine Pause, jetzt dürfen wir mal die Grundsatzdebatte führen, wie wir zwei jetzt das hier führen und schauen nach diesen 60 Tagen, wie können wir jetzt weitermachen, ohne dass man allzu viel Panik und ohne dass man allzu viel Unruhe bei der Öffentlichkeit kann hervorrufen.
Das Stichwort Bioterror. Sie haben vorher gesagt, das sei wichtig in dem Zusammenhang. Die Behörde, die das Verbot erlassen hat, die das Ganze aufgebracht hat, ist das Institut für Biosicherheit, das Gremium für Biosicherheit in den USA. Ist denn die Bioterrorgefahr, die die sehen, dass eben dass irgendein ein Terrorist den Virus braucht und dann eben Böses kann damit machen, die sehen Sie nicht? Denken Sie, das wird überschätzt?
Also ich persönlich denke, das wird überschätzt. Das ist ein Gremium, das so nach den Anschlägen vom September damals eingeführt worden ist, wo an und für sich die Aufgabe hat, alle Forschungsresultate auf eine sogenannte Zweinutzungsebene zu analysieren. Erste Frage, kann es für Bioterror gebraucht werden? Und zweite Frage, ist es relevant für die Forschung? Und die Arbeitsgruppe, die ist jetzt zum Schluss gekommen, dass das tatsächlich für bioterroristische Zwecke missbraucht werden kann. Das mag so sein, das ist jetzt eine Ansicht von dieser Gruppe. Ich teile die Ansicht nicht. Ich denke, das ist massiv überschätzt, der ganze Bioterror-Aspekt. Und wenn man so ein bisschen weiss, die Geschichte von dieser Gruppe, eben nach dem September, nach dem September-Anschlag hier in die beiden Türme, ja, dann muss man vielleicht auch sagen, das ist jetzt halt das amerikanische System, wie man mit dem umgeht.
Christian Griot, Zensur oder eben die Vorsichtsmassnahmen oder dass man vielleicht die Versuchsdaten nicht publizieren soll, ist für Sie also nicht der richtige Weg. Sie wollen, dass die Wissenschaft alles frei bleibt oder sehen Sie da auch Grenzen?
Also in dem speziellen Fall könnte ich mir vorstellen, auch zum Gegner so ein bisschen zufriedenstellen, könnte ich mir vorstellen, dass man sagt, gut, gewisse Details von dem Material und der Methode, die tut man zurückhalten. Also die tut man nicht einfach öffentlich machen und auf Anfrage erhältlich. Und das ist dann wieder das Vertrauensverhältnis zwischen den Forschungsgruppen. Also wenn unser Labor, das IFI, zum Beispiel möchte Informationen haben, dann könnten wir jetzt dann die Gruppen in Rotterdam anfragen. Also das wäre jetzt für mich ein Weg. Aber einfach alles verhindern, überhaupt nicht publizieren, das ist für mich überhaupt keine Option.
Das heisst, Sie hoffen, dass die WTO-Experten, die sich jetzt die nächsten zwei Tage dann in Genf treffen, dass die zu dem Schluss kommen. Dass man soll, vielleicht unter Einschränkungen, die Sachen zu dem Virus, Supervirus veröffentlichen.
Also ich denke schon, die WHO in Genf, die wird jetzt das sorgfältig analysieren. Die Europäische Gesundheitsbehörde in Stockholm, die hat auch ein Grundsatzpapier gemacht. Und dort sieht es auch dann noch aus, dass man sagt, man sollte es veröffentlichen, aber allenfalls mit Restriktionen oder auf Anfrage erhältlich, so wie ich es jetzt gesagt habe.
Wer entscheidet denn am Schluss? Ist es der, der das Geld gibt für die Forschung, oder wer entscheidet?
Ja, ich denke, es müsste so eine gemeinsame, konsolidierte Meinung sein von der WHO, aber auch von der Europäischen Gesundheitsbehörde, allenfalls auch von der amerikanischen Behörde. Oder? Es wäre falsch, wenn die eine Gruppe so sagt und die andere Gruppe so wird. Das gibt nur Konfusion.
Die kleine Schweiz hat da nichts mitzureden.
Ja, die kleine Schweiz ist dann plötzlich vielleicht nicht so klein. Ich denke, was wichtig ist in der Schweiz, und da sind jetzt schon erste Anläufe unternommen worden, dass man das Thema auch in der Schweiz einmal lancieren tut. Und das muss jetzt nicht unbedingt mit dem H5N1-Virus sein, sondern das kann auch an einem anderen Aufhänger sein. Aber ich denke schon, der Grundsatz, man müsste es einmal auch in der Schweiz etwas fundiert diskutieren. Das hat man noch nicht gemacht, das ist jetzt erstmal was wir da zusammen machen, das finde ich auch gut.
Gut, lassen wir das so stehen. Christian Kriot, herzlichen Dank für das Gespräch.
Merci.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.